Deutschlandfunk Interview.
Heute vor einem halben Jahr, am 26. September, wurde der Deutsche Bundestag gewählt. Das Ergebnis ist bekannt. Seit Dezember regiert die Ampelkoalition in Berlin. Einen Teil des Dreierbündnisses bildet die FDP. Im Wahlprogramm der Liberalen hieß es unter anderem: Der Staat greift viel zu häufig in wirtschaftliche Prozesse ein, indem er Unternehmen und Verbraucherinnen sowie Verbrauchern für ein bestimmtes Verhalten Geld zahlt oder Steuervergünstigungen gewährt. Solche Subventionen kosten viel, nützen aber meist nur wenigen und schaden dem Gemeinwohl. Außerdem wollte die FDP für jede neue Subvention zwei alte streichen. Putins Krieg hat zwar einiges verändert, aber dass eine Bundesregierung so großzügig Geld verteilt wie die Ampel, ist schon ungewöhnlich. 100 Milliarden Schulden in der regulären Haushaltsplanung, 100 Milliarden extra auf Pump für die Bundeswehr und nun noch einmal 17 Milliarden als Entlastung. Reiche und Arme bekommen gleichermaßen 30 Cent pro Liter Benzin, 14 für Diesel, geschenkt, plus 100 Euro für jedes Kind. Busse und Bahnen werden so subventioniert, dass die Monatskarte 9 Euro kostet, auch das unabhängig vom Geldbeutel. Nur das Energiegeld muss jede und jeder zum jeweils geltenden Satz versteuern und die Einmalzuschläge für Hartz-IV-Berechtigte gibt es nur für diese Personengruppe. Am Telefon ist Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Landeschef der FDP in Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen, Heinemann. Grüß Sie.
Herr Kruse, warum benötigt ein Millionärshaushalt mit zwei Kindern zusätzlich 100 Euro pro Kind?
Ja, das ist natürlich immer eine Argumentation, mit der man jede Maßnahme angreifen kann. Für uns war wichtig, viele Menschen leiden sehr unter den hohen Energiepreisen. Im Moment sind sie sprunghaft gestiegen und deswegen war es wichtig, eine schnelle Maßnahme zu ergreifen, die sehr bürokratiearm sofort wirkt. Denn für die Menschen, die täglich mit dem Auto pendeln, beispielsweise zum Arbeitsplatz, für die ist es eben nicht leicht zu kompensieren, wenn der Spritpreis über Nacht quasi von 1,70 auf 2,20 steigt. Und deswegen waren schnelle Maßnahmen gefragt. Deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden.
Also der Millionärshaushalt benötigt die 200 Euro nicht, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Der Millionärshaushalt wird wahrscheinlich ja aufgrund eines wesentlich höheren Einkommens auch einen höheren Steueranteil an der Maßnahme haben. Und deswegen bekommt er viel weniger als jemand, der nicht so viel im Geldbeutel hat.
Warum bekommt er überhaupt etwas?
Ja, das liegt mit der steuerlichen Entlastungswirkung zusammen. Der Millionärshaushalt bekommt übrigens nur etwas, wenn er Einkommen erzielt, denn die 300 Euro Energiepauschale sind ja an das Einkommen geknüpft.
Und das Kindergeld nicht.
Ist es wichtig, ja, das stimmt, das Kindergeld nicht. Aber ich glaube nicht, dass Sie grundsätzlich das Kindergeld jetzt in Frage stellen möchten.
Und, nein, es geht um die jeweiligen 100 Euro jetzt pro Kind, die extra bewilligt wurden. Und da ist die Frage, wieso bekommen auch sehr begüterte Menschen diese 100 Euro pro Kind?
Weil wir, wie gesagt, eine sehr schnelle Maßnahme gewählt haben, die da sicherstellt, dass die Menschen, die von den hohen Energiepreisen im Moment besonders betroffen sind, sich das nicht leisten können, schnell eine Möglichkeit bekommen, auch entgegenzuwirken. Ich meine, das ist die schnellste und präziseste Möglichkeit, hier Entlastungswirkung herbeizuführen. Und deswegen meine ich, dass das auch eine sehr gelungene Maßnahme ist.
Präzise? Seit wann ist die Gießkanne das passende Gerät für die Verteilung von Subventionen?
Es ist ja keine Gießkanne, wenn wir als Staat dafür sorgen, dass diejenigen, die wesentlich mehr Steuern zahlen, einen kleinen Teil davon zurückbekommen. Jetzt, man muss sich ja mal kurz vergegenwärtigen, wenn der Spritpreis von 1,70 auf 2,20 steigt, dann zahlt ja jeder, der mit dem Wagen fährt, auch wesentlich mehr Umsatzsteuer und zahlt mehr Geld an den Staat. Und wir geben nur einen Teil dieses Geldes, was die Menschen mehr bezahlen, an den Staat zurück.
Herr Kruse, selbst Ihr Hund sieht das anders.
Mein Hund war heute noch nicht draußen, weil die Sendung etwas vorgezogen wurde. Und deswegen
alles klar.
Ist er etwas aufgeregter, als ich mir das gewünscht hätte in diesem Moment.
Bleiben wir beim Thema. Wieso benötigen Leute, die sich ein teures Auto leisten können, Subventionen für den Treibstoff?
Also zunächst mal bin ich, wie wir eben schon gemerkt haben, gar nicht dabei, über Subventionen zu sprechen, wenn der Staat etwas weniger Steuern einnimmt. Der Staat nimmt im Moment wesentlich mehr Steuern ein, weil die Strompreise gestiegen sind, die Gaspreise gestiegen sind, die Preise für Benzin und Diesel gestiegen sind. Und wenn wir einen Teil davon an die Menschen zurückgeben, dann ist das etwas, was keine Subvention ist, sondern das etwas weniger Steuern mehr einnehmen, als der Staat im Moment tut. Und wenn wir in einer solchen Situation dann vor allem diejenigen entlasten, die wenig Einkommen haben. Denn je kleiner ihr Einkommen ist, desto höher ist ja ihr Anteil Energiekosten am Gesamtportemonnaie. Dann ist das, finde ich, eine faire Maßnahme.
Nur wer viel verbraucht, etwa weil der Sportwagen oder der SUV so viel schluckt, der bekommt mehr Geld vom Staat geschenkt als Leute mit Kleinwagen. Und dafür zahlt dann möglicherweise die Kassiererin mit ihrem Steuergeld, die sich vielleicht gar kein Auto leisten kann. Was ist daran sozial?
Ja, ich habe es ja eben schon erläutert. Die Kassiererin hat einen wesentlich höheren Anteil an Energiekosten in ihrem Portemonnaie. Wenn sie 1.500 Euro im Monat verdienen und ihre Heizkosten steigen in diesen Wochen von 80 auf 150 Euro, dann macht das für sie viel mehr aus. Und deswegen ist es viel wichtiger, wenn es einen Sparbetrag gibt oder den eingeführten Betrag für die Kassiererin gibt, als wenn sie einen kleinen Teil ihres Portemonnaies für Energiekosten ausgeben, weil sie mehr verdienen.
Herr Kruse, für die bevorstehenden Landtagswahlen ergibt sich daraus der Wahlspruch aus diesem Gesamtpaket: klimaschädlich und unsozial, deshalb FDP wählen. Wer braucht eine solche Partei?
Also das ist weder klimaschädlich noch unsozial.
Die Subventionen für Treibstoff ist nicht klimaschädlich. Das sagen also alle Experten, das Gegenteil.
Ja, ich habe Ihnen ja eben schon erläutert, dass es sich hierbei gar nicht um eine Subvention handelt, sondern es handelt sich darum, dass wir etwas weniger mehr Steuern einnehmen. Also wir senken die zusätzlichen Steuereinnahmen etwas ab. Das heißt, wir machen eine Maßnahme, damit die Arbeitnehmer weiter zur Arbeit fahren. Ob die zur Arbeit fahren oder nicht, das suchen sie sich nicht jeden Morgen neu aus, sondern das sind Entscheidungen, die über Jahre und Jahrzehnte getroffen werden. Und wenn wir die entlasten, dann schädigen wir damit nicht das Klima. Die Frage ist nur, können sie sich das noch leisten oder nicht? Müssen sie vielleicht sogar einen zusätzlichen Kredit aufnehmen, weil 50, 100, 150 Euro mehr für Sprit jeden Monat für manche Menschen sehr viel Geld sind. Und deswegen, das ist keine klimaschädliche Maßnahme.
Warum gibt es jetzt nicht autofreie Sonntage, Tempolimit, eine Absenkung der Temperatur in allen öffentlichen Gebäuden, um mal drei Beispiele zu nennen?
In der aktuellen Situation gibt es keine Knappheit an fossilen Rohstoffen in Deutschland. Wir haben sowohl im Bereich Öl und Kohle genügend Rohstoffe da, auch im Gas ist im Moment genug da und wir arbeiten im Moment daran, diese Wege zu ersetzen und die Wege, auf denen das zu uns kommt, also zum Beispiel weniger Kohle, weniger Öl aus Russland zu importieren. Und deswegen ist in der aktuellen Situation das nicht notwendig.
Was passiert, und damit sind wir bei den Energielieferungen, wenn Russland ab der kommenden Woche nur noch Rubel für Energielieferungen akzeptiert?
Ja, zunächst mal halte ich das für einen großen Bluff der russischen Seite. Man hat ja gemerkt, das hat etwas Verunsicherung im Markt produziert. Allerdings ist diese Verunsicherung, meine ich, auf wenig Detailkenntnis der Verträge zurückzuführen. Denn die Verträge sind ja in einer anderen Währung geschlossen und sie können wie in jedem Vertrag nicht einfach einseitig den Vertrag ändern. Das heißt, die meisten deutschen Verträge sind in Euro geschlossen und deswegen haben ja die deutschen Unternehmen auch gesagt, dass sie weiterhin in Euro bezahlen möchten.
Wird die Bundesregierung eine Bezahlung in Rubel verbieten, wenn es dazu kommen sollte?
Zunächst mal habe ich ja eben ausgeführt, dass ich nicht glaube, dass es dazu kommt. Und zum anderen gibt es aber nach wie vor Banken, die auch über die man auch in Rubel bezahlen kann, die nicht auf der Sanktionsliste stehen. Insofern halte ich dieses Signal, das Russland und der Präsident Putin damit senden, für einen wirklichen Bluff. Man kann es nicht anders sagen.
Also Zahlungen in Rubel halten Sie im Prinzip für möglich. Damit würde allerdings doch die wichtigste Sanktion unterlaufen.
Nein, es ist nicht die wichtigste Sanktion gegen Russland. Die wichtigsten Sanktionen sind, dass die Zentralbank als direkter Ansprechpartner auf den weltweiten Finanzmärkten gesperrt worden ist. Das ist dafür aber auch nicht notwendig. Es gibt Geschäftsbanken, die nicht mit Sanktionen belegt worden sind und über diese könnten die Zahlungen stattfinden. Aber nochmal, nur weil einer sagt, ich möchte jetzt was am Vertrag ändern, haben das noch nicht beide Parteien akzeptiert und ich rate den deutschen Unternehmen, diesen Vorschlag Russlands auch nicht zu akzeptieren.
Herr Kruse, unabhängig von der Rubeldrohung, im Theater von Mariupol wurden möglicherweise 300 Menschen von Russen getötet. Kann man jetzt noch sagen, wir kaufen weiter russische Energie und subventionieren Putins Regime weiter?
Ja, das fällt sehr schwer und deswegen hat die Regierung ja auch seit Kriegsbeginn alles in ihrer Macht Stehende unternommen, um die Energieimporte aus Russland so schnell wie möglich zu reduzieren. Das gelingt sehr gut beim Öl. Das Öl hat einen weltweiten Markt. Beim Öl ist es so, dass wir an vielen unterschiedlichen Stellen kaufen können und deswegen werden wir beim Öl sehr schnell von russischen Importen wegkommen. Bei der Kohle gelingt es ebenfalls gut, dauert allerdings einige Wochen, weil neue Versorgungswege aufgemacht werden müssen. Das wird aber auch gelingen. Das heißt, ich glaube, dass wir im Laufe dieses Jahres aus Öl und Kohle aus Russland vollständig aussteigen. Beim Gas dauert es etwas länger, aber auch da hat die Bundesregierung schon viele Initiativen ergriffen. Ich persönlich habe mich beispielsweise dafür eingesetzt, dass wir jetzt schnell sogenannte schwimmende Importterminals für LNG-Gas bekommen, denn wir können in Deutschland Stand heute nicht genügend Gas importieren, um unsere Nachfrage zu decken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt schnell die Importkapazitäten runterfahren und außerdem natürlich auch im Bereich der Energieeffizienz schneller vorankommen, als das bisher geplant war.
Andere, wie zum Beispiel der Spitzendiplomat Wolfgang Ischinger, wir hatten ihn heute früh in dieser Sendung, sagen, wir müssen, um völkerrechtlich glaubhaft zu sein, sofort aussteigen. Herr Kruse, hat Präsident Volodymyr Zelensky recht? In Deutschland geht es nur um Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft?
Ich habe diese Worte gehört und sie mahnen uns. Allerdings geht es in Deutschland nicht nur um Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Es geht auch darum, unsere Partner gut unterstützen zu können. Wenn wir die Hilfsgelder beispielsweise, die wir für die Ukraine bereitgestellt haben, wenn wir die irgendwann nicht mehr zahlen können, weil unser Land selber destabilisiert wird, dann ist niemandem geholfen. Deswegen ist es wichtig, schnell aus den Energieimporten aus Russland auszusteigen, aber es eben maßvoll zu tun, sodass wir unsere Wirtschaft nicht schädigen, übrigens auch aus folgendem Grund. Wenn Sie die Erneuerbaren ausbauen wollen, wenn Sie ein Windrad aufbauen wollen, und wir alle sind uns mittlerweile einig, wir wollen schnell die Erneuerbaren ausbauen, um von den Fossilen wegzukommen, dann brauchen Sie pro Windrad etwa 7 Tonnen Kupfer. Wenn Sie dieses Kupfer nicht mehr produzieren können, weil Ihnen die Inputfaktoren, etwa die Energie fehlt, dann haben Sie nichts gewonnen.
Michael Kruse, der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören und einen schönen Gruß an Ihren Hund.
Ich danke für die Einladung. Jetzt ist er ruhig.